häufig ist so die Erwartung oder der Appell, ihr müsst jetzt entscheiden und es selber tun. Ihr müsst jetzt einfach die Verantwortung übernehmen. Warum macht das denn keiner? Und wenn man sich dann in der Systemlogik anguckt, wie Empowerment gefördert oder behindert wird, sieht man zum Beispiel zig Reportings, die gefordert werden, dass Entscheidungen, also zum Beispiel Budgetverantwortung gar nicht bei den Führungskräften liegt, dass sie nur ganz kleines Freizeichnungsbudget haben. Also es gibt ganz viele strukturelle Hindernisse, die das verhindern, dass man Empowerment überhaupt leben kann.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer fantastischen Auftaktfolge im Orga-Design mit der fantastischen Annika und der fantastischen Jumana. Wie schön, dass ihr beide wieder da seid heute.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr.
So, wir hatten ja schön auch an alle da draußen, dass ihr wieder da seid. Übrigens. Wir hatten ja letzte Woche sehr lange über das Thema Organizational Culture gesprochen und haben uns verquatscht. Nein, es war geplant, dass wir zwei Folgen haben. Wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo wir stehen?
Sehr gerne. Ich könnte nur gerade die Zusammenfassung nicht mehr so gut machen. Ich habe mich noch räumlich sehr gut vor Augen, wie ich bei der letzten Aufnahme da saß im Badezimmer mit dem Handtuch über dem Kopf für die Tonqualität.
Was haltet ihr denn sonst davon, wenn wir als Zusammenfassung diese drei Kernthesen nehmen, die ich geschickt habe?
Das ist sehr gut.
Für alle, die bei denen eine Woche zwischen den Aufnahmen lag, unter dem Zuhören, Jumana hat drei Thesen zusammengefasst aus der letzten Folge. So lieben wir unsere Gästinnen übrigens. Danke.
Sehr gerne. Ja, dann starte ich mal mit These 1. Kultur entsteht in Spannungen, nicht in Leitbildern. Soll ich das dazu auch noch mal kurz was sagen oder soll ich die
Bitte erklär uns das doch mal, das klingt so klug.
Also die Idee von Kultur ist, dass Organisationen sich immer zwischen zwei Polen bewegen, also in Spannungsfeldern, zum Beispiel Vertrauen und Kontrolle. Und Kultur zeigt sich darin, wie mit diesen Widersprüchen im Alltag umgegangen wird, nicht darin, was auf Leitbildern steht.
Ist ja auch so ein bisschen das, was wir oft besprechen, dass man sagt, hey, auf meinem Value steht groß Empowerment. Und Leute sollen selber denken und selbstständig sein. Und dann kommt aber, bitte schick keine E-Mail nach extern, ohne dass ich die vorher abgesegnet habe.
Und ich finde auch, man sollte wirklich als Unternehmen zusehen, bevor man sich Werte und Kultur als Leitbild, so als schönes Wandtattoo irgendwo an die Wand kleistert, sollte man zusehen, dass es zumindest zum Großteil gelebt wird im Unternehmen.
Wobei ich finde, da wäre ich nicht so hart wie du, Annika, weil ich finde schon, wenn man sagt, wir wollen dahin und unser Verhalten ist gar nicht so. Also wir sind überhaupt nicht empowered und eigentlich waren wir total Kontrolletti. Finde ich, man kann schon sagen, das ist unser Zielbild und wir wollen zum Empowerment, aber dann brauchst du halt diese Eskalationsprozessstufen. Also das, was wir ja ganz oft sagen, dass man dann eben sagt, dann schreibt halt auf, wie jetzt die E-Mail ist. Was witzig ist zu sagen, wir wollen die Leute empowered haben, dann schreibt jetzt auf, ob die E-Mail freigegeben werden müssen. Aber ihr versteht, was ich meine.
Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem Thema, warum dann Kulturdiagnostik sinnvoll ist. Weil in der Kulturdiagnostik kannst du ja herausfinden, wie weit das Bild sozusagen auseinanderklafft. Da, wo wir hinwollen und da, wo wir heute stehen. Und dafür finde ich das sehr wichtig, weil Kulturdiagnostik, das wäre übrigens die zweite These, gute Kulturdiagnostik erklärt, sie bewertet nicht. Also es geht nicht darum, irgendwie in Schulnoten zu sagen, das ist jetzt ein gut oder ein schlecht, sondern es geht darum zu verstehen, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und dann liefert Kulturdiagnostik eine Basis dafür, Veränderungen vorzunehmen mit Blick auf ein Ziel. Also zum Beispiel, wenn ich Empowerment als Ziel habe, analysiere ich erstmal, was fördert oder hindert Empowerment in der Organisation und was muss ich dann verändern, um mehr Empowerment zu haben.
Naja, beziehungsweise ich muss vielleicht erstmal definieren, was Empowerment in meiner Welt ist.
Das ist auch ein guter Punkt, ja.
Heißt aber, Jumana, du würdest sagen, als echte, truly Organisationsdiagnostikerin, also wenn wir wirklich ganz schwarz-weiß sind, wenn du in eine Firma kommst, wo es krasses Silo-Denken gibt und niemand sich mag, ja, und alle Abteilungen arbeiten gegeneinander, die Stimmung ist richtig schlecht. Würdest du auch erstmal reingehen und nicht sagen, ist es richtig schlecht?
Ja, weil ich erstmal gucken muss, was heißt denn schlecht? Also wenn das Unternehmen performt und gute Ergebnisse hat, würde ich sagen, dieses Silo-Denken erfüllt eine Funktion.
Okay, aber das heißt, es wird schon gemessen an dem Erfolg des Unternehmens und nicht zum Beispiel daran, wie glücklich die Leute sind.
Das kannst du auch als Erfolgskriterium ansetzen, ne? Also die Frage ist ja so ein bisschen, und dieses Spannungsfeld hast du ja immer. Will ich wirtschaftlich erfolgreich sein? Also orientiere ich mich zum Beispiel am Außen, was der Markt, was der Kunde braucht, dann würde ich anders agieren, als wenn ich mich am Innen orientiere, was die Mitarbeiter brauchen. Da ist ja ein Spannungsfeld. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das eine wird genauso sehr erfüllt wie das andere. Irgendwo zahlst du einen Preis.
Ist das so? Also ich verstehe, was du sagst. Entschuldigung, ich bin ganz aufgeregt. Also ich bin in der Theorie, bin ich bei dir, dass es Spannungsfelder gibt. Was ich mich immer mehr frage, ist dieses Spannungsfeld innen versus außen wirklich immer so klar, die zwei Pole? Weil so wird es ja ganz oft dargestellt. Also wenn ich Diversity mache, bin ich auf jeden Fall wirtschaftlich unerfolgreich, um es übertrieben zu sagen. Oder wenn ich happy Leute habe, kann ich nicht gutes Business haben, beziehungsweise, ich bin jetzt Devil's Advocate, alle Leute können super unglücklich in dem Unternehmen sein. Solange das wirtschaftlich erfolgreich ist, ist das eine gute KPI. Und da frage ich mich halt, ist es immer so ein Heiß-Kalt-Ding?
Da würde ich nochmal unterscheiden zwischen wirtschaftlichem Erfolg und dem, was sozusagen das Außen will, also der Markt oder der Kunde. Also ne, ich würde sagen, wirtschaftlicher Erfolg und zufriedene Mitarbeitende gehen schon miteinander einher. Aber wenn ich mich zum Beispiel stärker am Wohl der Mitarbeitenden orientiere und, weiß ich nicht, 1000 Maßnahmen launche, die für Mitarbeiterzufriedenheit sind und dafür viel Budget ausgebe, kann ich nicht mit der gleichen Intensität mich an dem orientieren, was der Markt oder der Kunde braucht. Also der Fokus liegt dann stärker auf innen als auf außen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich dann wirtschaftlich weniger Erfolg habe oder mehr Erfolg habe.
Ich kann mit Fokus leben. Fokus finde ich gut.
Ich finde das aber sehr, sehr gute Punkte. Deswegen finde ich, dürfen wir auch ein bisschen aufgeregt sein, weil das sind ja die Sachen, die einem immer wieder vor der Nase rumtanzen. Und ich selber erwische mich total oft dabei, dass ich Themen dann bewerte. Also dass ich eine Kultur, weil ich persönlich die nicht cool finde, weil ich persönlich sage zu mir, passt das nicht, sagt, das ist ja voll die schlechte Kultur in dem Unternehmen, wo ich sage, nee, ist es nicht. Es ist einfach eine Kultur, wo ich jetzt nicht reinpassen würde. Und das bedeutet ja nicht, dass das schlecht ist. Die würden ja wahrscheinlich auch nicht sagen, jo, Annika, du bist die perfekte HR-Leiterin um diese Kultur. Die würden mich ja auch nicht haben wollen.
Ja, aber dann ist das deren Verlust.
Ich finde, das ist aber ein total wichtiger Punkt, weil ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn ihr ein Unternehmen wechselt, dass ihr dann das Gefühl habt, boah, hier passe ich gut rein oder hier passe ich nicht so gut rein. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man auch sagt, Kulturen sind unterschiedlich und man kann auch eine Kultur nicht copy and paste übertragen. Also das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Learning bei Kulturveränderungen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich versucht habe, mit meinen Maßstäben sozusagen anzulegen, wie müsste das denn jetzt hier eigentlich sein? Und dann stelle ich aber fest, das funktioniert gar nicht zur Logik der Organisation. Das passt gar nicht zusammen. Also zum Beispiel ist Investmentbanking eine komplett andere Kultur als ein Familienunternehmen. Und da muss man sich halt fragen, wenn das System so funktioniert, passe ich dann da rein? Gefällt mir die Kultur oder nicht? Aber es geht erstmal nicht darum, als Kulturdiagnostikerin zu sagen, ich finde das jetzt gut oder schlecht, sondern ich gucke mir an, ist es funktional oder nicht funktional?
Ja, wobei ich da einmal noch für mich, ich weiß gar nicht, also für mich war es eine krasse Erkenntnis, für euch vielleicht nicht, für euch da draußen weiß ich nicht, sagt gerne mal Bescheid. Ganz lange in meiner Karriere bin ich zufällig, wenn man ehrlich ist, immer in Kulturen reingekommen, wo ich richtig gut funktioniert habe. Also es war immer, ich war super happy da, ich war ganz schnell ganz etabliert als HR, hatte Connection zum Team und auch super schnell. Ne? Ich bin ja auch so ein Office-Mäuschen. Dann bin ich in eine Firma gekommen und das hat gar nicht geklappt. Also es war wirklich, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt und habe ganz lange gedacht, it's on me oder es ist wegen der Position. Und irgendwann, und das hat leider zu lange gedauert, habe ich genau das verstanden, was ihr gerade gesagt habt. Die Kultur muss nicht passen. Und so eine Kultur lebt ja auch. Und das heißt, wenn man eine Kultur hat, wo sehr leistungsorientiert ist, um irgendein Beispiel zu nehmen, dann gehen ja auch Leute, denen das nicht passt, und Leute, die das toll finden, kommen mehr. Und dann ist es eben nicht, du passt da nicht rein, sondern so eine Kultur verstärkt sich auch gegenseitig in ihren Verhaltensweisen und in ihren Werten. Und dann kann es einfach sein, dass du da nicht reinpasst, obwohl du vorher in alle anderen Unternehmen gepasst hast. Ich fand das sehr schwer und hätte mir gewünscht, dass ich das früher in der Deutlichkeit gesehen hätte, dass es einfach nicht mein Place to be ist. Ja, folgt mir für mehr Karrieretipps. Okay, Jumana, nächste These bitte.
Ja, die nächste These ist, Struktur prägt Kultur stärker als Appelle. Und was das heißt, ist, Menschen verhalten sich nicht so, wie das C-Level das gerne möchte, sondern logisch im Sinne des Systems. Das System entsteht durch Strukturen, Prozesse und Anreizsysteme. Vielleicht dazu noch eine kurze Erläuterung. Ich habe gerade ein Projekt gehabt, wo der CEO gesagt hat, ich verstehe das überhaupt nicht, ich habe denen das jetzt zigmal gesagt, wir machen das jetzt so und so, aber keiner macht das. Und das, finde ich, ist ein typisches Beispiel für, ich erwarte etwas, ich spreche das aus, aber verstehe nicht, wie die Systemlogik hier funktioniert. Und das Beispiel Empowerment, was du genannt hast, war zum Beispiel sehr gut, Anjuli. Weil häufig ist so die Erwartung oder der Appell, ihr müsst jetzt entscheiden und es selber tun, ihr müsst jetzt einfach die Verantwortung übernehmen, warum macht das denn keiner? Und wenn man sich dann in der Systemlogik anguckt, wie Empowerment gefördert oder behindert wird, sieht man zum Beispiel zig Reportings, die gefordert werden, dass Entscheidungen, also zum Beispiel Budgetverantwortung gar nicht bei den Führungskräften liegt, dass sie nur ganz kleines Freizeichnungsbudget haben. Also es gibt ganz viele strukturelle Hindernisse, die das verhindern, dass man Empowerment überhaupt leben kann.
Ich referenziere sehr oft auf die Folge mit der Bentje zum Thema Compensation, weil ich die wirklich mindblowing gut fand. Das ist für mich eigentlich immer das krasseste Beispiel zu dem, was du sagst, Jumana. Ich kann mich halt hinstellen und auf irgendwelche Poster schreiben, Collaboration und wir arbeiten zusammen und dann habe ich individuelle Bonusziele, die individuelles Verhalten machen. Dann werden die Leute sich so verhalten, dass es für ihr Portemonnaie gut ist. Und genau das Thema Beförderung. Ich kann sagen, hey, wir wollen alle nett sein und dann befördere ich immer das Arschloch und auf einmal ist das der SVP People. Das passiert nie, weil People-Leute immer fantastisch sind, nein, Scherz. Und dann ist es auf einmal, dann wird diese Person befördert und dann ist es auch egal, was an der Wand steht. Finde ich 100%.
Ja, total.
Annika nickt.
Das ist sowieso diese individualisierten Bonusregelungen plus wir brechen hier Silos auf, wir arbeiten zusammen, Kollaboration. Ich finde, das ist ein Thema, wo ich viel zu häufig das Gefühl habe, so weit wird nicht gedacht. Also, dass du auch wirklich sagen musst, ich habe ein übergreifendes Ziel und wie operationalisiere ich das in verschiedene Bereiche durch? Das kommt so oft zu kurz, weil das ist ja Bonus und das ist ja eine rollenbasierte Struktur. Bullshit. Also wirklich. Und wenn ich dann noch sehe, dass du dann Individualziel-Boni auf Menschen verteilt, die zum Beispiel nicht im Sales sind, wo man einfach so ganz wischiwaschi Boni-Ziele qualitativ da reinschreibt und dann machst du mal eine Analyse da drauf und dann siehst du, dass diese Bonusziele sowieso irgendwie jedes Jahr 100% erreicht werden, wo ich mir denke, komm mal, dann wirfst doch aufs Fixgehalt drauf, macht alle Leute irgendwie glücklicher, als wenn du dann nochmal Ende des Jahres sagst und jetzt hier nochmal die 2000 Euro Boni, die dann noch irgendwie höher versteuert werden und alles. Ich schweife ab, ihr merkt, dass mich dieses Thema total in Richtung Kollaboration und wie sieht meine Vergütungsstruktur auf, damit kann man mich einfach richtig pieksen.
Ja, also was damit ja auch gut erklärt wird, ist, wie die Logik von Unternehmenskultur ist. Ne? Also wenn ich mir Rahmenbedingungen angucke, wie zum Beispiel die Bonussysteme, kann ich erklären, warum Menschen sich auf eine bestimmte Art verhalten. Weil oft erlebe ich das, dass, insbesondere muss ich wieder auf das C-Level schimpfen, aber häufig ist da halt nicht dieses Verständnis da, warum Menschen sich in einer gewissen Weise verhalten. Dann wird häufig gesagt, ja, der will nicht oder die kann nicht oder wie auch immer. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die Rahmenbedingungen sind, in denen Verhalten stattfindet, dann kann man das häufig ganz gut erklären. Hat das nicht immer was mit nicht wollen oder nicht können zu tun?
Ja, ich wollte einmal sagen zum Thema auf C-Level schimpfen. Ich glaube, das wird eine Folge, wo man viel auf C-Level schimpft, weil am Ende des Tages sind das ja diejenigen, die diese Strukturen entscheiden. Also ich wollte nur einmal sagen, ich glaube, das ist einfach inherent, dass wir das machen werden. Das heißt aber, als Überleitung für die Diagnostik, in einer perfekten Welt, also in einer Computersimulationswelt, würde ich das natürlich von Anfang an machen. Also ich würde mir halt eigentlich ja überlegen, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Das sind die Werte, mit denen ich arbeiten will. Das ist die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Und dann mache ich alle Prozesse und Strukturen darum, dass sie auf dieses Ziel einzahlen.
Ja, und Organisationen sind ja ständig in Veränderung, weil die Welt da draußen sich immer verändert. Das heißt, und das finde ich ein ganz wichtiges Takeaway, selbst wenn ich mir als Startup am Anfang überlege, wie es sein sollte, muss ich das immer wieder auf den Prüfstand stellen, weil sich die Welt ja verändert. Ich erlebe das auch ganz oft, dass mir gesagt wird, ja, wir haben das doch jetzt mal einmal so entschieden, das ist doch jetzt super, wir haben die Rahmenbedingungen so geschaffen. Und warum geht das denn jetzt nicht mehr? Ja, weil sich viel verändert. Die Organisation verändert sich im Innen, aber auch die Welt da draußen. Das heißt, es ist nie so, dass man das einmal in Stein meißelt und dann ist es für immer gut.
Vor allem, es ist nicht mal nur Welt übrigens. Es reicht ja schon neue Leute. Also es muss ja nicht mal die große Gesetzesänderung oder was auch immer sein oder der Merger, sondern ich stelle einfach 10% neue Leute ein.
Ja klar, neue Menschen bringen neue Erwartungen rein, irgendwie eine neue Art, Dinge umzusetzen. Da passiert dann auf jeden Fall im Innen auch ganz viel. Und ich wollte noch mal kurz was dazu sagen mit dem auf C-Level schimpfen. Das passiert auch. Das passiert auch, weil, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Brücke jetzt zum Thema Kulturdiagnostik, die sind ja die Auftraggeber für solche Themen. Also ich komme ja meistens rein, wenn die Frage ist ja nicht, wie ist unsere Kultur, sondern die Frage ist meistens, warum können wir das oder das noch nicht? Oder warum sind wir da oder darin noch nicht so gut? Zum Beispiel, wir müssen schneller Entscheidungen treffen. Warum kriegen wir das nicht hin? Und dann guckt man sich unweigerlich an, was sind denn die kulturellen Rahmenbedingungen, warum das vielleicht aktuell nicht aus Sicht des C-Levels nicht gut genug funktioniert. Und dann erkläre ich denen meistens, dass es sinnvoll ist, sich erstmal anzugucken, wie die Kultur ist, um dann halt zu schauen, was sind denn vielleicht Probleme, warum man gewisse Ziele nicht mehr erreichen kann.
Und bevor wir jetzt in die Diagnostik reintauchen, was aus eurer Perspektive ist der Zyklus, in der ich diese Kulturdiagnostikanalysen machen müsste? Vielleicht zuerst die Annika. Die Annika, ich liebe, dass es heute der Name ist.
Also, ich würde die Antwort einmal in zwei Arten gerne beantworten. Nummer eins, im Idealfall habe ich ja eine Art Ongoing-Messung und zwar durch sowas wie Pulse-Surveys, die ich monatlich an Mitarbeitende verschicke und mache die nicht ganz frei von meiner kulturellen Transformation, sondern messe auch quasi da genau diese Themen, Verhaltensveränderungen, die ich gerne messen möchte und schaue mir das halt sehr regelmäßig an. Ich glaube aber, dass es hier und da und dort immer mal wieder Sinn machen kann, eine wirklich tiefergreifende Kulturanalyse zu machen und das würde ich im Zuge von Transformation regelmäßig machen. Also wann immer ich mir mal vorgenommen habe, ich möchte etwas verändern und dann, wie ich das bei allen anderen Sachen auch machen würde, mal regelmäßig zu messen, befinde ich mich eigentlich auf dem richtigen Weg? Wie kommt das an? Wie verändert sich das Verhalten, was ich gerne verändert hätte?
Das heißt, im besten Fall hätte man wahrscheinlich irgendwelche Schwellenwerte, ne? Dass man sagt, so wenn wir merken, die Leute sind unzufrieden oder die Kollaboration funktioniert nicht oder es gibt so und so viele E-Mail-Nachfragen nach den Meetings und sowas.
Ich glaube, ich verstehe die Rückfrage gerade nicht.
Gut, war dumme Frage.
Die war keine dumme Frage.
Ich überlege, wenn du sagst, die Pulse-Surveys, ne? Und man guckt sich die ja einmal die Woche an und dann überlege ich, ob ich so statisch sein wollen würde in der perfekten Welt, dass ich sage, in der Sekunde, wo die Mitarbeitendenzufriedenheit unter 7,5 fällt, mache ich eine große Analyse. Oder ob ich sage, ich mache das einmal im Jahr oder eben vor einem Merger. Das überlege ich gerade, ob man da noch so ein...
Ich glaube, kann man beides machen. Ich glaube wirklich in die Richtung, was los ist. Also wenn ich irgendwo sehe, ich sehe einen gewissen Drop, den ich mir nicht erklären kann oder den ich mir vielleicht doch in gewisser Weise erklären kann, dann ist bei mir das nächste Thema, okay, jetzt möchte ich einmal verstehen, warum ist das eigentlich so und was sind die Treiber dahinter und mache eine tiefergehende Analyse. Ich finde aber auch so, dass auch wenn du keinen Drop hast, einfach mal regelmäßig zu wissen, ich gebe ein Beispiel, du hast in deinem Pulse-Survey die Frage nach Empowerment und du siehst, okay, Leute fühlen sich sehr empowered im Unternehmen, auch da dann zu verstehen, was sind eigentlich die Treiber, also warum fühlen sich diese Menschen empowered, was sind Verhaltensweisen, auf die sollten wir immer achten, die sollten wir behalten, egal wie schwierig die Geschäftssituation wird, weil die werden uns weiter voranbringen. Das finde ich zum Beispiel total wichtig.
Ich hätte die Frage tatsächlich fast genauso beantwortet wie Annika. Ich finde auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Pulse-Surveys oder Mitarbeitendenbefragung und Kulturdiagnostik. Und ich würde auch genau sagen, dass Pulse-Surveys und Mitarbeitendenbefragung regelmäßiger stattfinden müssen. Und idealerweise damit connected. Also was ich jetzt häufig erlebt habe, ist, dass im Zuge einer großen Transformation wir so eine Kulturdiagnostik gemacht haben und sich da Ergebnisse gezeigt haben, also bestimmte Spannungsfelder, die besonders wichtig sind. Und die haben wir dann in die Pulse-Surveys einfließen lassen, um zu schauen, wie entwickelt sich denn die Organisation mit Blick auf diese Spannungsfelder weiter. Und so kann man das miteinander verknüpfen. Und ich kann jetzt ehrlicherweise gar nicht sagen, dass man so eine große Kulturdiagnostik regelmäßig machen sollte. Ich würde sagen, wenn man sie zu einem bestimmten Anlass macht, wie zum Beispiel ein Merger, das finde ich wichtig. Also wenn es einen großen Transformationsanlass gibt, sollte man das machen. Und dann, wenn sich wieder was Größeres ändert, dann erneut. Aber zwischendrin immer diese Pulse-Surveys und Mitarbeitendenbefragung.
Cool. Bevor wir jetzt in die Diagnose einsteigen, ich weiß, das habe ich eben schon gesagt, ich habe aber noch eine Rückfrage. Du sprichst immer von den Spannungsfeldern und hast jetzt nochmal von dem Spannungsfeld geredet. Und ich habe, als wir das erste Mal drüber geredet haben, gedacht, es steht nur für zwei Spannungen zwischen zwei Polen. Aber ich möchte einmal sicherstellen, gibt es denn so Pole, die ihr immer anguckt?
Also ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Ich nutze da ein Modell, das nennt sich Metatheorie der Veränderung.
Leider unbezahlte Werbung für alle, die sich wundern.
Unbezahlt, genau. Schöne Grüße gehen raus an Klaus Eidenschink, den kennt ihr vielleicht, der ist sehr aktiv bei LinkedIn. Der hat ein Modell entwickelt für Organisationsdynamik, Teamdynamik und Psychodynamik. Und man guckt sich in allen Fällen, also sowohl bei der Organisation als auch beim Team als auch beim Individuum, immer verschiedene Pole an, Spannungsfelder, die da stattfinden. Das ist basierend auf der Systemtheorie. Da gibt es im Prinzip drei Dimensionen, ohne jetzt zu theoretisch zu werden. Aber man guckt sich an, wie gehen Organisationen mit der Zeit um. Also die Frage wäre zum Beispiel, wollen wir lernen, beibehalten oder lernen? Das ist sozusagen der Pol zwischen alles bleibt, wie es ist oder wir innovieren.
Ach so, wir haben das schon immer so gemacht, ne?
Genau. So, dann gibt es zum Beispiel die Frage nach, das wäre dann die Sozialdimension, wie gehen wir miteinander um? Also da wäre zum Beispiel dann die Frage Vertrauen oder Kontrollieren. Und dann gibt's die Sachdimension. Da guckt man sich zum Beispiel an, wie ist die Organisation aufgebaut mit Blick auf Qualitätsfokus. Gründlich wäre so schnell, wäre da so ein Pol. Also Sachdimension, Zeitdimension und Sozialdimension. Das sind die drei Ebenen. Und das nutze ich bei jeder Organisationsdiagnostik. Das ist quasi ein feststehendes Modell. Wahrscheinlich gibt's da, also man kann es auch andere Modelle nutzen. Aber für mich hat sich das als ja sehr hilfreich herausgestellt, weil es ist sehr anschlussfähig. Ne? Also ich kann das Modell zeigen und sagen, das sind die Prozesse, die in Organisationen ablaufen. Im Wesentlichen dreht es sich immer um eine Entscheidung. Es geht immer darum, wie entscheiden wir uns als Organisation? Orientieren wir uns am Innen oder am Außen? Orientieren wir uns bei Qualität an gründlich, wer so schnell? Und da gibt es halt unterschiedliche Entscheidungen, die man als Organisation treffen muss. Und das Schöne an dem Modell ist, du kannst es auf die gesamte Organisation anwenden, du kannst es aber auch auf Teile der Organisation anwenden. Und was ich auch daran sehr positiv finde, weil eben als Annika gesprochen hat über dieses Thema Incentivierung und so weiter, ist bei mir auch noch der Gedanke entstanden, es ist eben das Gute daran, dass ich nur beschreibe und nicht bewerte und damit auch nicht das, was da schlecht mache. Weil häufig hatte ich, als ich früher dieses Modell noch nicht kannte, bin ich als Beraterin auch losgerannt, habe gesagt, das ist gut und schlecht in der Kultur, so müsst ihr es machen und so müsst ihr es nicht machen. Und dann stößt du ja immer auf Widerstand. Dann sagen die einen, ja, aber wir haben das doch früher, das hat doch total gut geklappt, warum ist denn das jetzt auf einmal schlecht? Und deswegen finde ich dieses Modell so toll, weil das nur die Dynamik beschreibt und man dann als Organisation damit machen kann, was man möchte. Ich sage auch nicht, du musst es jetzt ändern, sondern ich spiegel das und sage, so ist es. Und dann kann die Organisation entscheiden, wollen wir das ändern oder nicht.
Ist ja vielleicht auch nicht so super sympathisch, wenn jemand reinkommt und sagt, es ist alles scheiße, wie ihr es macht, ne?
Aber das machen ja viele Berater so. Also ich weiß nicht, Annika hat ja auch lange in der Beratung gearbeitet. Ich kenne das von vielen Beratungen so, dass die sagen, hier ist übrigens die Organisationsform, das Spotify-Modell, das ist jetzt das, was alle machen. Ihr müsst jetzt das Spotify-Modell übernehmen.
Aber diese Zeit ist vorbei, oder? Entschuldigung. Ich erinnere mich an das Spotify-Modell mit ihren blöden Tribes und so. Es war eine schreckliche Zeit.
Ja.
Und das ist das nächste Thema. Die Personen haben dann ja in der Regel weder bei Spotify selber gearbeitet, noch Spotify beraten. Und dann denke ich mir immer, how do you know, ob das halt irgendwie bei Spotify gut funktioniert und was vor allem die Treiber sind, warum das Ganze gut funktioniert. Und wie du schon sagst, schon mal, Copy-Paste funktioniert bei Unternehmenskulturthemen nicht. Und vor allem Klugscheißen funktioniert dabei einfach nicht.
Aber es gibt sehr viele, die dafür anfällig sind. Und ich sage euch auch eine Beobachtung, das ist auch so mein Key Learning der letzten Jahre, seitdem ich diese Kulturdiagnostik mache. Viele im C-Level suchen nach einfachen Lösungen. Ne? Und dieses, ich möchte gerne für mein komplexes Problem eine simple Lösung haben, funktioniert einfach nicht. Und das Spotify-Modell ist ja in der, augenscheinlich sieht das cool aus, die haben da irgendwie tolle Sachen mit erreicht. Aber dann diese einfache Lösung von, wir haben ein strukturelles Organisationsproblem, lass uns einfach das Spotify-Modell jetzt nehmen und das bei uns ausrollen, das funktioniert leider nicht. Sorry to say.
100%, vor allem, ich berate ja sehr in den HR-Prozessen Und ich habe das ganz, ganz oft, wo du wirklich denkst, was denkst du, wie einfach wir dieses Problem lösen können, wenn da irgendwie dein ganzes HR-Team dran sitzt und es nicht hinkriegt. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, weil wir haben ja die 7 Schritte der Kulturdiagnostik. Also der erste Schritt ist Ziel klären. Das haben wir ja eben besprochen. Ne? Wann brauchen wir das? Reicht das Pulse Survey? Zweitens, die Spannungsfelder auswählen. Liebs.
Ja, das ist im Prinzip das, was ich gerade sagte mit dem Modell. Ne? Also kannst du jetzt auch irgendein anderes Modell nehmen. Das Modell, was ich habe, hat ja 3 Dimensionen und darin nochmal jeweils 3 Spannungsfelder, also insgesamt 9. Das ist schon relativ viel. Ich habe jetzt auch einmal bei einer Organisation das ein bisschen runtergedampft und das in 7 runterreduziert. Man kann auch weniger nehmen. Aber ich glaube, dass es schon gut ist, ein Modell zu haben, worin man sich sicher fühlt, dass man das regelmäßig anwendet und dass es auch ein Modell ist, was nicht in gut oder schlecht unterteilt. Also einfach nur in Themenfelder, die man sich anguckt, wenn man so will. Und dann kannst du auch andere Modelle nehmen.
Ja, das Einfachste wäre ja, wenn du irgendwie ein Koordinatensystem hast im Grunde, wo du sagst, intern, extern und dann wahrscheinlich, wie machen wir Sachen? Also Innovation.
Genau. Was mir da gerade noch einfällt, das ist auch noch ganz wichtig, die Pole müssen halt alle positiv konnotiert sein oder zumindest nicht auf den ersten Blick, ist der eine besser als der andere. Weil es geht ja darum, dass die Organisation oder dass man mit den, wenn man ins Gespräch geht über diese Themen, dass dann nicht einer sagt, ja gut, aber das ist doch immer schlecht, wenn man innenorientiert ist zum Beispiel. Ne? Also die Pole müssen schon irgendwie in sich nicht negativ besetzt sein.
Die Business Development Ecke.
Genau, also man muss erklären können, dass beides irgendwie einen Vorteil haben kann, aber auch einen Preis. Und dass es nicht so einfach ist, sich für einen Pol zu entscheiden und zu sagen, der ist jetzt gut oder der ist schlecht.
Ich frage mich jetzt, also du hast eben ja schon gesagt, ich kann es auf Unternehmen oder auf Team machen. Also mein Gefühl ist jetzt, es gibt ja sicherlich in einem Unternehmen innerhalb der Teams komplett andere Ausprägungen.
Also ja. Was es schon gibt, es sind unterschiedliche Subkulturen in Unternehmen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber wenn du so eine Kulturanalyse über das gesamte Unternehmen machst, zeigt sich immer ein Trend. Also du kannst immer sagen, ich gucke mir verschiedene Abteilungen, Bereiche an und dann suchst du ja nach Mustern. Das ist im Prinzip schon ein bisschen weiter gesprungen in diesen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du brauchst ein Modell, was du als Orientierungsbasis nimmst und das nutzt du dann für Datensammlungen. Und dann findest du Muster. Und das Wichtigste ist, das ist ja etwas, ein Sense-Making, was ich als externer Berater mache oder was jemand aus HR macht, das muss dann gespiegelt werden und dann muss die Organisation, in dem Sinne die Geschäftsführung meistens, sagen, was resoniert und wo sehe ich aber nicht, dass es passt. Also die Muster müssen ja irgendwie angenommen werden. Muss die Organisation zustimmen und sagen, ja, tendenziell sind wir wirklich eher außenorientiert, wir sind total stark am Kunden, aber wir gucken uns nicht so sehr an, was die Mitarbeitenden brauchen. Das ist in der Gesamtsumme schon richtig. Und dann mag das in einzelnen Bereichen nochmal ein bisschen anders sein, aber ich habe das noch nie erlebt, dass es nicht mindestens 3 oder 4 Muster gibt, die für die gesamte Organisation gelten, wo nicht ein Großteil der Organisation sagt, ja, so sind wir, das passt. Was übrigens wieder daran liegt oder der Tatsache geschuldet ist, dass eine Organisation gewisse Strukturen und Prozesse hat, die ja nicht für Bereiche und Abteilungen komplett anders sind. Also gerade was Entscheidungslogiken angeht, da hast du eigentlich in der Regel welche, die fürs gesamte Unternehmen gültig sind.
Annika, du bist ja jetzt relativ neu bei Statista als CHRO, also beziehungsweise als du relativ neu warst. Hast du eine Mini-Analyse für dich gemacht? Oder hättest du es gemacht jetzt nach der Folge?
Ich habe eine Analyse gemacht. Also ein Thema, womit ich reingestartet bin, war quasi eine Befragung von Mitarbeitenden. Danach die Einführung von einem Pulse-Survey-Tool. Das habe ich irgendwie nach, ich glaube, 6 Wochen, als ich da war, wirklich auch das Weekly-Service rausgeschickt werden, weil ich es einfach wichtig finde, gerade wenn man eine Orga so gar nicht greifen kann, da irgendwie zahlenseitig Grip dran zu bekommen. Wir haben danach hinsichtlich, was ich in der letzten Folge erzählt habe, zu Performance Management, haben da nochmal wirklich Verhaltensweisen analysiert. Ich glaube, ich hätte mir an manchen Themen mehr Zeit nehmen können, die Kultur zu analysieren und auch da beschreibender zu werden. Also als ich gestartet habe, hatten wir einfach einen riesengroßen Veränderungsdruck vom Markt, neues Management und ja, es war einfach richtig Druck auf den Kessel und viele Themen haben auch einfach, sage ich mal, kulturell total in die People-Agenda, also alle Basics, die ihr euch vorstellen könnt, die man einmal aufbauen musste inhaltlich, haben da halt total reingezahlt. So. Und das heißt, also wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, ich glaube tatsächlich würde ich mir auch mehr Zeit dafür nehmen, diese Zeit mehr einfordern und weniger Pflaster abreißen. Aber auch da, manchmal muss man das Pflaster auch abreißen, leider. Das gibt einem dann am Anfang manchmal ein bisschen Startgeschwindigkeit. Das führt dann aber im Nachgang zu mehr Resilienz, die man mitbringen muss, mehr irgendwie Konsistenz, mehr dann wirklich mit, wir haben jetzt ein Thema gelauncht und dann müssen wir es jetzt auch wirklich nachhalten, weil wir eben diese Widerstände, die du sonst vorher gut managen oder einfangen kannst, dann erst im Prozess hast und dann clasht es halt an der einen oder anderen Stelle. Also von daher, lange Antwort auf eine kurze Frage. It depends. Jein, also in Teilen was gemacht, in Teilen aber auch das Pflaster abgerissen und umgebaut.
Ich würde gerne kurz was zu der Zeitkomponente sagen, weil ich finde das total wichtig. Ich erlebe das auch oft, dass Organisationen sagen, boah, jetzt nochmal so eine Kulturdiagnostik, das dauert ja auch. Also im Schnitt würde ich sagen, wenn du es richtig gut machst, und auch kommt auch auf die Größe der Organisation an, aber so 6 bis 10 Wochen kann das schon mal dauern. Und da würde ich aber sagen wollen, oder sage ich dann auch häufig, dass die Diagnostik an sich schon eine Intervention im Veränderungsprozess ist. Warum? Weil ich sammle ja Daten mit Menschen. Ich gehe ja mit Menschen ins Gespräch, ich befrage die intensiv, ich schaue mir das in Workshops an, ich mache Fokusgruppen. Das heißt, es ist ganz viel Systeminvolvement schon in dieser Kulturdiagnostikphase. Deswegen ist es in dem Sinne keine vergeudete Zeit, weil häufig höre ich dann von Geschäftsführern, naja, aber dann machen wir so ganz viel Analysearbeit und dann passiert ja erst ganz spät erst was. Nee, wir machen ab Tag 1 schon Systeminvolvement, deswegen ist es schon eine Intervention in dem Veränderungsprozess.
Stimme ich dir absolut zu.
Wir haben das ja ganz oft in der Naturwissenschaft. Gibt es ja immer dieses Thema, sobald du im System bist und was misst, beeinflusst du ja das System. Ich frage mich jetzt, weil ich jetzt wieder so ein bisschen in Erinnerung an diesen Job bei mir versunken bin, frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, wie du das als bewerbende Person machen kannst. Also jetzt ein bisschen off-topic für high ungeschminkt Bewerbungstipps, weil da kriegst du ja ganz oft nur die Values gesagt und wir sind so und so. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob man halt schon irgendwie mal sowas sagen könnte, wenn dir jemand sagt, ja, bei uns ist Empowerment so wichtig und wir wollen, dass die Leute alle auf Augenhöhe sind, dass man dann einfach mal fragt, ja, wie ist denn eure Vergütungsstrategie? Oder wie werden denn Ziele definiert? Also ich glaube, das fände ich ein ganz gutes privates Takeaway fürs nächste Mal, dass man vielleicht wirklich in Zielvereinbarungen oder Compensation oder wie werden Entscheidungen getroffen reinpiekst.
Ich finde das total spannend. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das so sagst, also ich könnte mir auch vorstellen, dass, ne, weil wir eben drüber gesprochen, in welche Kultur passe ich rein, was ist mir wichtig. Wenn man sich wirklich im Vorfeld mal anguckt, an so einem Modell jetzt hier zum Beispiel Mainz nimmt und sagt, was in diesem Modell sind denn so die wichtigsten Dinge für mich? Zum Beispiel Vertrauen oder eine Entscheidung mit eingeschlossen zu werden als Führungskraft. Dann kann ich ja diese Fokusthemen für mich nehmen und die abfragen in so einem Interview. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das Zweite, was mir gleich in den Kopf gekommen ist, ist, zu bitten, dass man bei einem wichtigen Meeting dabei sein darf. Also wenn ich jetzt von der Führungsposition spreche, ne, kann ich doch sagen, nehmt mich doch mal mit in so eine, kann ich ja vorhin NDA unterschreiben oder so, nehmt mich doch mal mit in so ein Geschäftsführungsmeeting. Ich möchte mal sehen, wie ihr miteinander umgeht und was da so rauskommt. Also wie ihr entscheidet.
Erstes Vorstellungsgespräch.
vielleicht nicht direkt im ersten Gespräch, aber warum nicht, wenn ich jetzt Annikas Position als CHRO nehme, ne, finde ich das total legitim, dass sie nach dem dritten oder vierten Interview, wenn es sozusagen ins Eingemachte geht, dass sie dann sagt, das Letzte, was ich jetzt noch brauche, um mich entscheiden zu können, ist, ich möchte sehen, wie ihr im C-Level miteinander umgeht. Ich möchte bei so einem Meeting mal dabei sein.
Also ich kann euch noch dazu sagen, als Beispiel, was war so meine People-Due-Diligence, bevor ich bei Statista unterschrieben habe. Ich habe dann ja die Frage zum Beispiel bekommen, hey, möchtest du noch welche von deinen zukünftigen Peers kennenlernen? Wen möchtest du denn kennenlernen? Das ist die Liste. Und meine Antwort war alle. Bitte jeden einmal eine halbe Stunde. Ich möchte einmal alle irgendwie kennenlernen und wissen, mit wem ich da zu tun habe. Und ich muss auch sagen, bevor ich unterschrieben habe, habe ich über einen privaten Kontakt wissen, dass ja mein Chef damals auch neu bei Statista gestartet ist. Ich wusste von irgendwie x Bekannten, die schon mal irgendwen bei alten Stationen meines Vorgesetzten halt arbeiten hatten, wo ich gesagt habe, hey, ich bin gerade im Prozess. Es war schon announced, dass er neuer CEO von Statista wird. Es war nicht vertraulich, es war im Unternehmen kommuniziert, dass eine neue CHRO gesucht wird. Und da habe ich gesagt, könnt ihr mir vielleicht mal eine Intro machen? Und habe dann gesagt, wie ist denn der so als Chef? Wenn der euch jetzt anruft und sagt, kommt ins Unternehmensumfeld, würdet ihr sagen, ja, ich habe total gerne für die Person gearbeitet und das sind so die Merkmale, warum ich gerne für die Person gearbeitet habe. Und dann kann ich mir ja mein Bild machen und sagen, würde ich auch gerne für so jemanden arbeiten. So. Und die Referenzen waren dann total positiv und ich dachte mir, okay, das kann ich mir richtig gut vorstellen in der Zusammenarbeit. Das war jetzt so mein, sage ich mal, Kultur- und Vorgesetzten-Due-Diligence-Ansatz.
Den übertragen wir jetzt einfach aufs Unternehmen. Easy. Wir haben ja jetzt besprochen, man sammelt die Daten. Und ihr habt jetzt schon gesagt, Pulse-Survey und Workshops, hast du gesagt, und Fokusgruppen, Jumana. Gibt es, ich nenne es mal, harte Sachen, die du dir anguckst? Also Compensation-Strategie ist wahrscheinlich ein No-Brainer.
Das Erste, was ich mir angucke, ist das Organigramm. Ne, weil das Wichtigste für mich bei Organisationsdynamik ist zu verstehen, wie die Logik der Organisation ist. Da muss ich erstmal verstehen, wie sind denn die Entscheidungsprozesse, Berichtslinien, wie viele Ebenen gibt's. Also zum Beispiel haben wir gerade über das Thema Silos gesprochen. Das ist übrigens in einer großen Organisation absolut kein Zeichen von einer schlechten Struktur, wenn Silos gibt. Weil der Vorteil eines Silos ist ja, dass Entscheidungen schnell getroffen werden können. Ich baue ja Silos als Organisation, um halt sicherzustellen, dass ich innerhalb dieses Bereichs schneller entscheiden kann. Wenn ich alles immer mit jedem besprechen müsste und jeden in Entscheidungen einbeziehen müsste, würde es ja unsäglich lange dauern. Deswegen ist es grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, dass man Abteilungssilos zum Beispiel hat. Was dann aber wichtig ist, wenn ich zum Beispiel durch meine Silostruktur verhindere, dass Zusammenarbeit crossfunktional gut funktioniert, dann muss ich mir anschauen, was ich da vielleicht ändern muss, damit es besser funktioniert, weil ich das für ein gewisses Ziel brauche. Zum Beispiel Projektarbeit, da habe ich ja meistens crossfunktionale Teams.
Ich finde zum Beispiel auch das ganze Thema Führungsspanne total spannend. Also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um? Darüber sagt das ganz viel. Okay, also Orga-Chart, ja.
Ja, dann gucke ich mir natürlich auch an, wie die Geschäftszahlen sind, ne, wie das die letzten Jahre sich so entwickelt hat, weil das ist so eine Erkenntnis auch. Meistens werde ich ja geholt in einem Transformationsprozess. Und wenn die Organisation sich verändern will oder die Geschäftsführung möchte, dass die Organisation sich verändert oder der Aufsichtsrat oder der Inhaber, wie auch immer, es kommt ja meistens, ist der Veränderungswunsch ja getrieben von irgendwo, dann muss man ja erstmal verstehen, ob es überhaupt ein Sense of Urgency im Business gibt für Veränderung. Weil ganz oft habe ich das, dass eine Organisation sagt, wir wollen jetzt Kulturwandel machen und dann gibt's gar keinen Grund. Dann guckt man sich die Zahlen an und sagt, ja, aber ihr seid ja super erfolgreich. Was ist denn jetzt der Schmerzpunkt? Dann kann man auch natürlich den Schmerzpunkt beantworten mit, KI wird alles verändern, in 10 Jahren ist es anders im Geschäftsmodell, wir müssen uns heute schon auf das Morgen vorbereiten. Macht's aber viel schwieriger, wenn man kein Sense of Urgency im Hier und Jetzt hat, der die Menschen auch dazu bringt, dass sie sich verändern wollen.
Der Kotter und die Pinguine. Create a sense of urgency.
Ja, und das ist so leichter gesagt als getan. Ne? Also wenn es der Organisation wirklich gut geht, das habe ich auch ganz häufig, dass es im Hier und Jetzt gar keine Pains gibt, im Sinne von die Geschäftszahlen wären schlechter oder so. Dann musst du das ja irgendwie den Leuten erklären, warum the way of working, das, was wir heute tun, nicht mehr angesagt ist im Morgen.
Also wir haben es mal zum Beispiel geändert, die Kultur sehr, bei diesen klassischen Punkten, die GründerInnen sind raus aus der Firma, es kommt die neue Geschäftsführung, es kommt die neue HR mit Anjuli. Das war der wahre Grund. Und da kann man ja schon sagen, wir wollen jetzt in eine neue Lebensphase des Unternehmens. Wir sind jetzt eben nicht mehr GründerInnen geführt, sondern wir müssen uns etwas professionalisieren. Und ich finde eigentlich, das ist einer der coolsten Phasen, um als VP People oder CHRO reinzukommen, weil du ja schon richtig viel machen kannst. Also wenn du in so eine Orga kommst, die schon gut läuft und du da CHRO wirst, auch toll. Aber ich liebe, wenn du diese Kulturveränderung mit rantreiben kannst und die Values machen kannst und the way we work und so. Das finde ich schon immer schön. Also wir haben jetzt Daten gesammelt, nicht nur über Leute, sondern eben auch über Sachen, die wir uns angucken, dann baust du das in wiederkehrende Muster, kommunizierst die, was du eben gesagt hast, wo du dann sagst, das Unternehmen sagt dann schon so, hey, ja, das stimmt eigentlich in der meisten Zeit, in den meisten Fällen der Zeit. Und dann gibt man auch Tipps, wie man es ändern kann, oder bist du dann erstmal da und sagst, das hier?
Also was ich schon mache, ist, dass ich das, was die Organisation sich als Ziel gesetzt hat, in den Widerspruch zu dem Ist zu setzen. Dass ich zum Beispiel sage, hey, ihr wollt superschnelle Innovationszyklen haben, ihr wollt Produkte hier und da was Neues entwickeln. Eure Organisation ist aber auf Stabilität gebaut. Ihr habt gar keine Prozesse, die euch das erleichtern, schnell zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, da wäre das Thema agile Arbeitsweisen jetzt ein Beispiel, wo man irgendwie sieht, es gibt sehr viel hierarchische Strukturen, wo sehr viel nach oben, zum Beispiel Entscheidungen nach oben eskaliert oder delegiert werden und gar nicht in den Teams entschieden wird. Dann würde ich sagen, wie passt denn das zusammen? Ihr wollt das, aber ihr macht das. Also eher das als Frage zu formulieren und weniger zu sagen, also wenn ihr das wollt, müsst ihr jetzt Folgendes ändern, ABC. Sondern eher die Dynamik zu erklären, die Logik des Systems, wie es funktioniert. Und dann die Frage zu stellen, wenn ihr das wollt, müsstet ihr dann nicht da drauf schauen und euch überlegen, ob ihr entweder an den Prozessen was ändert oder vielleicht die Leute, also es kann ja auch manchmal wirklich ein Thema sein, dass man rausfindet, die Leute wissen gar nicht, wie es geht. Die haben agile Arbeitsweisen noch nie gemacht, die müssen und brauchen Upskilling. Also gibt es unterschiedliche Lösungen, die daraus entstehen können. Aber ich würde erstmal die Frage stellen, wenn ihr das wollt, was ist dann heute dem, versteht dem im Wege, hier sieht so sieht's aus, wo wollt ihr ansetzen?
Sag mal, ist das was du nur auf dem Top-Level machst oder was du nur mit dem Top-Level besprichst oder ist das dann auch was man in die Organisation trägt? Weil ich denke mir gerade, also ich stelle mir gerade vor, ich bin in einem All-Hands und würde sagen, hey, wir wollen empowerter werden, ja. Und sagt dann, da sind wir und das ist die Diskrepanz. Ich habe das Gefühl, das würde ja schon super viel bringen, wenn man das einfach mal zeigt.
Absolut wichtig, weil die Logik in der Organisation ist ja, dass jede Einzelne zu der Logik beiträgt. Also es muss jeder und jede was im Verhalten ändern, um das zu erreichen, was man erreichen will. Es fängt aber immer im Top-Level an, weil die geben ja den Veränderungsauftrag. Ich habe nie einen Auftraggeber unterhalb des C-Levels, weil die können das am Ende entscheiden.
Es wäre richtig witzig, so Office-Management sagt, wir wollen jetzt anders zusammenarbeiten. Ihr macht so eine Riesen-Action und holt dann den CEO an.
Ja, also was wirklich witzig und eigentlich auch ein bisschen tragisch ist, ich habe noch nie den Fall erlebt, dass das C-Level mich beauftragt und die selber verstanden haben, dass sie an ihrem Verhalten was ändern müssen, wenn sie da hinkommen wollen. Es ist eigentlich immer so, dass die Bereitschaft für Veränderung da ist, meistens mit der Erwartungshaltung an die Organisation, dass sie doch jetzt was verändern müssen, weil das C-Level macht ja eigentlich schon alles richtig. Dann passiert im besten Falle Folgendes, das C-Level sieht diese Muster, versteht, aha, wir tragen auch dazu bei. Wenn Entscheidungen nach oben delegiert werden und wir jetzt entscheiden sollen, machen wir das auch meistens und treffen dann die Entscheidung. Anstatt zu sagen, wir wollen doch Empowerment, ihr sollt doch selber entscheiden. Ich entscheide das jetzt nicht für dich, mach du das bitte. Also die müssen das erkennen, dass sie zu diesem Muster was selber beitragen und dass sie auch in ihrem Verhalten was ändern müssen. Und dann bin ich völlig bei dir, Anjuli, diese Muster müssen in der Organisation akzeptiert und dazu muss quasi Ja gesagt werden. Der Rest der Organisation muss sagen, ja, wir sehen das auch, wir wollen das ändern. Und dann wird das quasi immer tiefer gelegt, dass man sich in den Teams dann anguckt, wo sehen wir das Muster bei uns im Team? Was tragen wir dazu bei, dass das so ist, wie es ist? Und was müssten wir denn verändern, damit wir das durchbrechen können, dieses Muster?
Ich finde auch, es ist einfach nur fair und richtig, diese Veränderung oder den Weg, wo man hin will oder das Ziel, auch zu kommunizieren. Und ich finde es total okay, wenn dann Leute gehen. Ich lehne mich hier an diesem Montagmorgen weit aus dem Fenster. Vielleicht ist es sogar gut, wenn die Leute gehen, die das nicht mitmachen wollen, weil jeder Einzelne und jede Einzelne sind ja das System. Und wenn jemand sagt, ich möchte so nicht arbeiten, also völlig wertneutral, ne? Dann ist es ja auch gut.
Ich habe dazu ein gutes Beispiel. Ich habe das im Veränderungsprozess mal erlebt bei einem Unternehmen, dass sie gesagt haben, wir wollen Hierarchien abbauen. Wir wollen, dass alle irgendwie das Gefühl haben, hier gibt es eine Open-Door-Policy, hier kann man in unsere Büros reinkommen und uns Fragen stellen und es gibt keine Hürden, die Menschen davon abhalten, frei zu sprechen. Im Zuge dieser Kulturanalyse wurde dann rausgefunden, dass es ganz viele Signale gibt, die dem widersprechen. Zum Beispiel immer geschlossene Türen. Führungskräfte haben alle Einzelbüros. Es gab in den Verträgen für die Führungskräfte sogar beschrieben, auf Bereichsleiterebene hast du Recht auf ein Büro mit 3 Fensterfronten und du hast einen eigenen Parkplatz.
Konzern City.
Ne? Und wenn du sowas wirklich verschriftlichst und den Leuten das gibst und die Leute das als Statussymbol, als Machtsymbol, wie auch immer nehmen, dann muss ich mich fragen, wenn ich das auflöse, bin ich dann bereit, den Preis zu zahlen, dass ich dieses Büro nicht mehr habe, dass ich meinen Parkplatz nicht mehr habe? Dann kann ich mitgehen und das als Führungskraft mich da auf diesen Weg begeben. Oder ich kann sagen, nee, sorry, aber das ist dann nicht mehr mein Unternehmen. Und da gab es echt Leute, die gesagt haben, nee, ich möchte mein Einzelbüro, ich möchte diese drei Fensterfronten, ich will auch meinen Parkplatz haben und das möchte ich nicht aufgeben.
Ja, und das meine ich. Und das ist doch fair. Also ist doch schön, wenn wir das wissen. Für mich als Berlin-Friedrichshainerin ist es auch jedes Mal wieder überraschend, wenn ich in Unternehmen komme und berate das Thema Dienstwagen. Also es macht ja für mich gar keinen Sinn. Aber wo ich wirklich Diskussionen auf wie viel PS darf das Auto haben, wie groß und diese Parkplätze. Und es ist ja okay. Also du kannst es ja so machen, aber also ich finde immer so wichtig, das konsequent zu machen. Ne? Wenn wir alle ein Großraumbüro haben, kann es halt nicht sein, dass der VP Sales weiter seine drei Fensterfront hat.
So, und das ist vielleicht jetzt eine gute Brücke zu der Frage, die du eben gestellt hast. Wenn ich im Bewerbungsgespräch bin und ich rausfinden will, wie hierarchisch ist denn die Kultur, dann kann ich sowas fragen wie, wie ist denn das hier eigentlich mit euren Führungskräften? Haben die alle noch ihre Einzelbüros und haben die alle einen Dienstwagen oder wie ist denn das bei euch? Das wäre ein gutes Indiz dafür, wie hierarchisch die Kultur ist.
Ich glaube, ich kann nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo jeder einen Dienstwagen hat, weil ich würde denen auch hart auf den Senkel gehen, immer mit meinem Fahrrad und Leute, da fährt auch die Bahn direkt hin. Annika, hattest du das schon mal, dass du irgendwo warst und gesagt hast so, boah, that's not my cup of tea?
Du, ich hatte das in Teilen in Bewerbungsgesprächen schon total oft und es waren dann so Kleinigkeiten. Ich gebe euch ein Beispiel, ich war in einem Prozess, das hat mir eigentlich total gut gefallen. Es ging auch um eine C-Level-Rolle und da wurde ich irgendwie noch in der 10. Interviewrunde, ja, deine Erfahrungen sind ja halt irgendwie total gut, aber du bist halt irgendwie ja super jung und das macht uns Magenschmerzen, wo ich mir denke, naja, habe ich dann auch so gesagt, mein Alter wird sich halt nicht ändern, plus irgendwie mit ein bisschen Mathe sieht man das auch irgendwie ab dem ersten Interview, was man mit mir führt, kann voll verstehen, wenn man sagt, man möchte jemanden in die Rolle haben mit mehr beruflicher Erfahrung auf dem Papier, mit irgendwie nochmal mehr Seniorität vom Alter, fair point, aber dann interviewt mich halt erst gar nicht und das war dann ein Prozess, wo ich mich zum Beispiel proaktiv rausgezogen habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Art zu arbeiten. Das hat halt dann einfach nicht gepasst. Deswegen kann ich nur sagen, gerade wenn man in einer People-Verantwortung irgendwo startet, macht eure People-Due Diligence. Und wenn ihr schon in den Interviews Magenschmerzen habt, sprecht's an, schaut, wie die Person drauf reagiert und piekst wirklich rein. Man muss sein Gegenüber ja nicht grillen, so, auch nicht als Bewerberin. Aber man kann ja schon Fragen stellen. Ihr entscheidet euch dafür einen Job und ich finde, man entscheidet sich auch ein Stück weit dafür, als People-verantwortliche Person den Hut für Kultur aufzuhaben. Zumindest diese Thematik, wie leben wir Hierarchien, wie wird miteinander umgegangen, das muss mit euch resonieren. Werdet euch einmal eurer Werte bewusst, euren Themen, an denen ihr nicht rütteln würdet, egal was passiert. Und sorgt dafür, dass ihr diese rausfindet. Sorgt dafür, dass ihr diese erfragt.
Ja, man muss natürlich schon mit reinrechnen, mit wem rede ich gerade. Also hast du vielleicht ein Interview mit jemandem gehabt, der einfach findet, Leute, die jünger sind, sind doof, aber halt als individuelle Meinung? Oder ist das jemand, der die Kultur prägt, beziehungsweise ist das im Unternehmen so? Aber das sagen wir ja ganz oft, Annika, ne? Dass man so gerade im HR seine 5, 6 Red Flags definieren muss und sagt, das sind für mich Grenzen, die ich nicht überschreite. Und jetzt gerade, wo ich sage, möchte ich mich nochmal in aller Form entschuldigen an alle. Ich glaube, das solltest du in jedem Bereich machen. Also ich glaube auch die Finance und das Legal und wer auch immer, wirklich alle sollten sich überlegen, wie möchte ich arbeiten? Was ist mein Ethos und was ist meine Berufsethik? Da weiche ich nicht von ab. Und vielleicht auch, was ist nicht mein Berufsethos nur, also was muss ich machen, weil ich Personalerin bin, sondern was möchte ich auch als Mensch nicht überstreiten, weil dieses Alter ist gleich klüger, ist jetzt nichts, was ich als Berufsethik nicht akzeptieren würde. Aber für mich individuell würde ich halt sagen, ich habe gar keinen Bock, mit jemandem zu arbeiten, der immer sagt, nur weil du das mit, also du kannst auch mit 50, 30 Jahre lang Sachen scheiße gemacht haben.
Und was ich auch nochmal betonen möchte, auch wenn diese Kulturdiagnostik jetzt so sehr methodisch und planvoll daherkommt, vergesst sozusagen nicht euer Bauchgefühl in dem Ganzen. Ne? Also ich glaube, man merkt sehr, sehr gut, man spürt das, ob es passt oder nicht. Und das kann man zwar methodisch abprüfen mit Leitfragen und so weiter, aber letztendlich ist Intuition und Bauchgefühl in dem ganzen Prozess super entscheidend. Und ich habe das auch schon ein paar Mal den Fehler gemacht, dass ich gegen mein Bauchgefühl entschieden habe und hinterher gemerkt habe, das fällt mir auf die Füße.
Jumana, bei diesem Job, den ich hier heute ein paar Mal referenziert habe, ich habe es gewusst. Ich habe es im Vorstellungsgespräch gewusst. Ich war zu gierig auf den Titel. Ich war zu gierig auf den Karrierestep. Ich habe sehr gedacht, du bist ja da, um die Veränderung zu treiben. Deswegen wirst du ja eingestellt. Es wird schon alles. Aber ich habe es gewusst. Und einer meiner großen Regrets, was ist das auf Deutsch? Meiner größten, also worüber ich mich ärgere rückwirkend, ist, dass ich trotzdem so viel Zeit verschwendet habe. Also ich habe dann gedacht, dafür gibt es die Probezeit, dann war die vorbei, dann war wieder ein Jahr vorbei. Und das ist eine der Sachen, wo ich mir sagen werde und auch heute nach der Folge mehr DD selber und mehr aufs Bauchgefühl hören und dann auch einfach sich trauen zu sagen, das ist nicht mein Ort.
Das erfordert auch manchmal einfach Erfahrung und manchmal ist dieses Thema aufs Bauchgefühl hören bei kulturellen Themen auch etwas, wo man erst feinfühliger wird, wenn man sich einmal fett die Finger verbrannt hat. Bei mir war es zum Beispiel ja mein allererster Job nach der Uni. Die haben mich damals in der Probezeit gefeuert, auch mit den Worten, ich sollte wirklich überlegen, ob ich mal was mit Wirtschaft machen sollte.
Da, wo die gesagt haben, dass du nicht so gut mit Zahlen umgehen kannst.
Genau, alles mit Zahlen. Also ne, echt, wo ich im Nachgang so gedacht habe, ich wusste es auch im Vorstellungsgespräch. Mir war es super unsympathisch. Ich hatte halt echt gemerkt, ich passe auch als Typ Mensch da null rein. Ich komme nicht irgendwie aus dieser super Münchner Schickeria. Ich komme aus Gelsenkirchen so. Und mein Lieblingsfavorit war, Leute, das muss ich kurz sagen, was alles über diese Kultur ausgesagt hat. Es gab ein Event für Quereinsteiger in dieser Beratung. Und es wurde Exoten-Event benannt. Damals total normal, muss man dazu sagen. Damals haben alle das so genannt. Aber heute finde ich es halt Hartwitz. Also finde ich es richtig krass. Und ich weiß noch, dass mein Projektleiter dann zu mir sagte, als ich sagte, du, ich bin an dem Tag dann auf dem Recruiting-Event, meinte so, hä, warum dein Exoten-Event? Also weil du eine Frau bist oder weil du aus Gelsenkirchen kommst? Warum das?
Wow.
Also, wie gesagt, diese Art, dieses Abschätzige, habe ich schon im Bewerbungsgespräch wahrgenommen. Das war total schlimm, in seinem ersten Job nach der Uni mit so einer Aussage von einem Partner in dem Unternehmen aus dem Unternehmen gekickt zu werden, kann ich nichts anderes sagen. Das macht was mit einem, das macht was mit deinem Selbstwertgefühl, mit allem. Aber irgendwie bin ich letztlich auch total dankbar dafür, weil das dafür gesorgt hat, dass ich mir meine Stationen danach bei OC&C, bei Accenture, bei About You, bei Statista, ich einfach die People Due Diligence nicht unter den Tisch gekehrt habe. Ich sehr sensitiv war auf Bauchgefühlsthemen und dazu muss ich auch echt, ja, alle Menschen ermutigen. Hört auf euer Bauchgefühl. Häufig merkt ihr es irgendwo, auch wenn alles auf dem Papier richtig gut aussieht.
An dieser Stelle möchte ich noch mal ein bisschen Cross-Selling machen. Zum einen das Thema, wie höre ich auf mein Bauchgefühl, mehr oder weniger, haben wir in der letzten Folge ganz viel besprochen, wo wir über dieses Thema Meditation, Achtsamkeit gesprochen haben. Das hilft euch sehr. Und wir werden nächste Woche über das ganze Thema Purpose, Values, Ways of Working reden, weil das sind oft Abkürzungen oder Hilfslinien, um zu sehen, ist das ein Unternehmen, in das ich reinpassen kann? Weil gerade dieser Purpose, also ganz plakatives Beispiel, ich werde bei Patagonia wahrscheinlich nicht über das Dienstwagenthema reden und stolpern. Und dafür hilft, glaube ich, Purpose, Values und Führungsleitlinien sehr. Darüber reden wir nächste Woche nochmal. Und without further ado würde ich sagen, das waren doch fantastische zwei Auftaktfolgen für unseren zweiten Teil Organizational Culture bzw. Orga Design. Wie ich finde, das tollste HR-Thema. Das ist ja einfach eine ganz tolle Art, Verhalten zu ändern durch Prozesse. Ich finde, das ist die Königsdisziplin des HRs. Und ja, ich weiß, irgendwer sagt jetzt, Kündigung und Restructuring ist es. Aber ich finde, es ist Orga Design. So. Jetzt Annika so, nee, ich finde alle rausschmeißen, das ist super.
Ich stimme dir dazu, liebe Anjulie. Ich finde, mit Orga-Design hat man einfach auch einen wundervollen Hebel in die Organisation und kann damit ganz, ganz, ganz viel Schaden anrichten. Man kann aber auch ganz viel richtig machen, indem man einfach gut durchdachtes Orga-Design früh im Unternehmen verankert.
Ja, das hast du jetzt viel schöner gesagt mit dem Hebel und so. Ist viel besser ausgedrückt.
Dafür seid ihr ja auch zu zweit.
Ach, Jumana, die Diplomatin, hier beratungsmäßig ganz, das ist eure
Symbiose.
Ich wollte gerade sagen, macht doch mal eine Orga-Design bei uns. Nee, macht besser nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch beiden sehr für eure Zeit und eure Amazingness danken. Jumana, wirklich richtig vielen, vielen Dank für diese super strukturierten und hilfreichen Einblicke. Also ich glaube, da kann jeder was mitnehmen, auch ohne eine Diagnostik neben sich. Das Basic ist ja zumindest mal zu verstehen, diese Spannungsfelder. Und wenn man sich das schon mal anguckt für sein Unternehmen und kommuniziert, dann glaube ich, hat man schon mal einen Riesenschritt gemacht, auch in der Wahrnehmung für HR. Und ich glaube, es ist auch gut. Ich habe sehr viel gesagt dafür, dass ich jetzt eigentlich nur noch mal überleiten wollte zu unserem Gewinnspiel. Wir posten es ganz viel, wir sagen es auch. Wir haben ganz viele Überraschungen, die mit dieser Staffel zu tun haben. Wir werden immer mal wieder was erzählen. Es sind Bücher, es sind Materialien, es sind Workshops, es sind Kurse. Könnt ihr alles gewinnen bei uns? Das Einzige, was ihr machen müsst, ist uns eure Horror-HR-Geschichte erzählen. Schreibt uns die gerne, schreibt die uns gerne anonymisiert. Wir teilen die auf jeden Fall so, dass es nicht zurückverfolgbar ist. Und es gibt viele tolle Preise. Unter anderem haben wir ja schon gesagt, einen Kurs für Momentum zum Thema Achtsamkeit und Resilienz, den ihr dann mitmachen könnt. Und noch vieles weitere. Ich freue mich auf die Staffel. Mir hat es total Spaß gemacht. Und jetzt bin ich fertig mit Reden und übergebe an euch.
Vielen Dank. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann in der Staffel weitergeht.
Vielen Dank, Jumana. Vielen Dank, Anjulie, für diese tolle Folge. Und ich freue mich noch auf alles, was zum Thema Org-Design jetzt folgen wird.
Ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, meldet euch. info@hr-ungeschminkt.de, LinkedIn. Jumana, letzte kleine Sache. Wenn Leute nun Beratung möchten, weil sie sagen, es reicht nicht, wenn ich mir die vier Pole angucke, wer darf sich bei dir melden und wie erreicht man dich?
Ja, wer mich erreichen möchte, kann mich über LinkedIn am besten anschreiben. Jumana Klotsch ist der Name und da findet ihr mich ganz easy. Da gibt es außer mir niemand, der so heißt.
Anjulie Mauer weiß, wovon du sprichst. Bis dahin, ihr Lieben, und happy HR!